Okay, also bislang gab es in der Rennbahnstraße noch nicht irgendwelche Handgreiflichkeiten oder sonst irgendwas. Ja, wobei ich glaube, da würde Daniel Krüger wahrscheinlich sogar gewinnen, ne? Das ist.
Ja, ich glaube auch, ja.
Ja, eben.
Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke.
Und der Folge nach dem Henkelpreis der Diana nach dem deutschen Stutenderby mit der überlegenen und beeindruckenden Siegerin Palmas. Und wer würde sich da mehr anbieten bei uns im Podcast als natürlich der Besitzer und der Züchter und der Mann, der durch den Regen in Düsseldorf getanzt ist, Marc Sonnenburg. Ich grüße dich, mein Lieber.
Hallo Alexander, ich grüße dich.
Schon wieder trocken oder immer noch ein bisschen feuchtes Haar von deinem Regentanz dort?
Nee, das ist mittlerweile wieder trocken, mein Haar, aber nach dem Sieg war es mir völlig egal, ob ich nass werde oder im strömenden Regen stehe.
Ja, gratuliere dir natürlich erstmal noch. Das ist das Wichtigste. Glückwunsch zu dem phänomenalen Erfolg. Und ich möchte einfach nochmal mit dir über diese eine Szene sprechen, weil das ist irgendwie so, dass ich stand da oben so in dieser Terrasse da vom Teehaus, habe da runtergeschaut und du bist da die ganze Zeit irgendwie wie so paralysiert rumgelaufen und im Kreis und dann warst du in der Hocke auf einmal und dann da hat man dir einen Schirm angeboten. Das hast du erstmal gar nicht realisiert, dann wolltest du ihn nicht. Und was ging denn da in deinem Kopf vor? Oder war da einfach gar nichts erstmal drin?
Nee, natürlich war erstmal totale Freude, aber einfach die Leistung, wie Palmas gewonnen hat, hat mich wirklich einfach sprachlos gemacht. Und ich musste das erstmal realisieren, dass das gerade wirklich passiert ist. Wir wussten ja vorher, dass Palmas ein gewisses Talent hat und eine gute Stute ist. Aber dass dann sowas in der Diana passiert, das ist auch nicht selbstverständlich. Und da muss man halt auch sehr dankbar sein, dass man so ein Pferd dann besitzen darf. Und da war ich einfach sprachlos.
Ja, wir haben jetzt Donnerstag, Podcast wieder mal einen Tag zu spät, aber das kennt man ja mittlerweile von uns. Hauptsache nicht erst Freitag, das ist das Witzige. Kleiner Joke unter Podcast-KollegInnen. Naja, whatever, auf jeden Fall. Wie hat Palmas das Rennen weggesteckt? Das ist ja auch immer so eine Frage.
Ja, ich habe am nächsten Tag direkt mit Andreas Müller gesprochen und das war schon anstrengend für sie. Sie hat zwar nicht viel Kilogramm verloren nach dem Rennen, aber sie war schon müde. Das hat Andreas Müller schon deutlich gesagt.
Wie geht's da weiter jetzt?
Für uns ist der Plan die Opera. Das ist so das nächste Ziel, was wir uns gesetzt haben. Wir wollen von der Distanz ein bisschen runter, weil sowohl Eddie Pedrosa als auch Andreas Müller sagen, 2000 ist wohl die Idealdistanz. Und klar, dann schauen wir mal, was sie in der internationalen Gruppe 1 zeigen können.
Das ist ja immer die große Frage. Wie geht's dann nach der Diana weiter? Weil wenn man sich mal so die letzten Jahre anschaut, ganz, ganz viele sind dann überhaupt gar nicht mehr gelaufen, sogar habe ich gesehen. Die hat man dann gleich ins Gestüt gepackt, erstmal ein bisschen Ruhe gegeben und dann auf die Decksaison vorbereitet. Oder ist es dann halt einfach auch nicht mehr so viel gekommen danach? Aber ich glaube, so beeindruckend, wie das aussah, das könnte jetzt doch schon hinhauen. Also das heißt, ihr habt da wirklich internationale Ambitionen. Das ist jetzt ja erstmal ein Versuch natürlich, aber ich glaube, ihr seid da schon Realisten genug, dass man das realistisch einschätzen kann. Ich meine, Andreas Wöhler ja sowieso.
Ja, das ist ja der logische Weg, dass man guckt, wie schlägt sich Palmas gegen die ausländische Konkurrenz dann in Frankreich. Wir haben das damals mit Theodora ja auch gemacht, die ein sehr gutes Rennen gelaufen ist. Die war dann fünfte im Opera. Und vom Gefühl her schätze ich Palmas noch ein bisschen stärker ein als Theodora damals. Und ich denke, wir können da schon ein Wörtchen mitreden.
Du hast Theodora jetzt gerade schon angesprochen. Das war auch eine Diana-Siegerin von euch. Dann haben wir letztes Jahr Miss Yoda erlebt. Zwar nicht in euren Farben, aber dafür auch in dem Fall ihr als Züchter tätig. Ich glaube, da gab es sogar noch jemand Viertes.
Night Magic
noch, ja klar, natürlich, ja. Das möchte ich fast behaupten, bis zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich bislang erstmal die er danach auch noch am meisten gezeigt hat, Night Magic, ne?
Genau, die hat ja dann noch den großen Preis von Baden gewonnen, ja. Und die hatte dann auf jeden Fall die beste Rennleistung nach der Diana.
Das ist krass, also ich hatte mit Bruno Faust vom Gestüt Karlshof darüber gesprochen und er hat irgendwie gesagt, das ist schon witzig, bei denen, ja gut, dieses Jahr jetzt mit Isfahani und Anoush, Zweiter und Fünfter, phänomenal, ja, aber nichtsdestotrotz, so ein Diana-Sieg blieb denen bislang immer verwehrt, dafür haben sie halt viermal das Derby gewinnen können als Züchter und da hat er auch gesagt und Etzian, das ist halt irgendwie so genau umgekehrt, da ist es immer irgendwie die Diana, wo die richtig zuschlagen, aber im Derby hat es bislang noch nicht geklingelt.
Genau, das ist lustig irgendwie bei uns beiden hessischen Gestüten Karlsruhe und Etzern. Wir teilen das irgendwie auf. Karlsruhe geht dann mehr Richtung Derby, wir in die Diana. Warum das so ist, keine Ahnung, aber wir sind auf jeden Fall froh darüber.
Ich finde es grundsätzlich beeindruckend, dass es so viele gute Gestüte gibt, fernab von diesen eigentlichen Rennmetropolen. Also es spielt sich ja bei uns fast alles irgendwie in Nordrhein-Westfalen ab. Aber große und sehr erfolgreiche Gestüte dann tatsächlich irgendwo mitten in Hessen. Ich habe mal gegoogelt nach Etzean, also der Namensgeber des Gestüts ist ja tatsächlich das Örtchen Etzean. 142 Einwohner.
Etzean leben mehr Pferde als Menschen. Ja.
Und man kann hier auch mal bei Wikipedia nachschauen nach den Sehenswürdigkeiten, Kultur- und Sehenswürdigkeiten. Und da wird genannt das Forsthaus, dann der Dorfbrunnen und das Pumphäuschen und ein Steinkreuz. Das sind die Sehenswürdigkeiten. Da scheint einiges los zu sein bei euch in Etzean, ne?
Es ist sehr ruhig bei uns in Etzean, ja, auf dem Plateau.
Ja, aber ich glaube, für die Pferde umso entspannter irgendwie, ne? Wenn man dann wirklich sagt, okay, hier dreht sich alles ums Gestüt, um die Koppeln, um die Weiden, um all das und nicht so viel Trouble rundherum.
Genau so ist es. Das war meinem Großvater, als er damals auf der Suche war nach einer geeigneten Scholle für das Gestüt, sehr wichtig, dass halt abseits von Verkehr, dass die Pferde Ruhe haben und natürlich auch gute Koppeln haben. Und da ist er halt in Etzean fündig geworden.
Das war Heinz Weil damals, dein Großvater. Genau, ja. Ich glaube, 50 Jahre oder so ist das her, als er das gegründet hatte. Dann hat deine Mama das Zepter übernommen, Christiane Weil-Dasbach. Dann du jetzt mit ihr zusammen. Damals noch als Marc, genau. Dasbach und jetzt Marc Sonnenburg. Mir rutscht auch immer wieder dieses Marc Dasbach raus. Ich habe mich sogar letztens an dem Diana-Tag, ja, da ging es dann nochmal im Stream darum, was war so der schönste Moment. Und da sage ich dann so, ach, als ich da Marc Dasbach unten rumlaufen sehen habe und ich habe mir gedacht, Mensch, du Idiot, fuck, der heißt doch gar nicht mehr so. Ne? Wie oft musst du das noch erklären, irgendwie irgendwelchen Leuten oder irgendwelchen Ämtern oder sonst irgendwas? Ist das manchmal noch ein Problem?
Ab und zu, aber es geht. Und ist ja nicht so, ich habe 33 Jahre oder 32 Jahre auf den Namen Dasbach gehört. Ich höre da auch immer noch drauf, ja, wenn mich jemand so ruft oder anspricht. Aber so oft ist es jetzt nicht mehr.
Es ist auch noch nicht ganz so üblich, ne, dass der Mann den Namen der Ehefrau annimmt. Ne? Das ist noch so ein bisschen, muss man manchmal so ein bisschen erklären.
Ja, aber es war für mich jetzt kein Problem. Und ich fand den Namen Sonnenburg einfach sehr schön. Und deswegen habe ich den Namen dann angenommen.
Ja, klingt auch sehr, sehr schön. Ich habe aus eigener Erfahrung gesprochen, weil das ist ja auch der Grund, weshalb der Podcast heute einen Tag später kommt, weil ich ja eigentlich gestern Abend aus Budapest zurückkommen wollte. Dann hätte das alles noch geklappt. Da hast du auch gesagt, gar kein Problem, ruf mich an, wann du willst. Und wenn es nachts um 3 ist oder irgendwas, dann ist aber erstmal der Flug gecancelt worden. Und dann wurde es richtig crazy, weil ich nämlich von Budapest nach Stuttgart zurückfliegen wollte und musste dann einen Ersatzflug finden. Und der ist dann über Amsterdam gegangen. Also völlig bescheuert auch so von der okay. Fluglinie und alles. Und dann musste ich der Frau am Telefon erklären, wie mein Nachname denn buchstabiert wird. Und die hat das aber nicht geblickt. Und dann habe ich, Idiot, gesagt, ganz einfach, Franke, so wie France, ja, like France, but K instead of a C. Und das habe ich ein paar Mal erklärt, weil normal funktioniert das. Und dann haben die mich nämlich eingecheckt als Herr Frankreich. Ja, da stand Alexander Frankreich. Beim Einsteigen von Budapest nach Amsterdam, da ging das noch. Und in Holland haben dann zwei Polizisten auf mich gewartet und haben mich dann erstmal verhört, weil den Namen gab es ja nicht, aber der stand auf der Passagierliste. Da musste ich denen das erklären. Und das war eine ziemlich unangenehme Situation, weil die das natürlich auch nicht geglaubt haben, dass ich von Budapest einmal über Stuttgart nochmal 800 Kilometer weiter nach Amsterdam fliege, um dann zurückzufliegen.
Ja, das hatte ich früher lustigerweise mit dem Namen Dasbach auch immer, weil der wird ja mit einem scharfen S geschrieben und im Ausland gibt es diesen Buchstaben halt nicht. Dann hat man halt immer ein Doppel-S draus gemacht, aber wenn sie in meinen Pass geschaut haben, gab es dann immer Verwirrung im Hotel. Die haben dann immer gesagt, Mr. Mark, haben sie dann immer gesagt, weil sie halt einfach diesen Buchstaben nicht kannten.
Also was ich dir einfach nur empfehlen kann, wenn du es mal irgendwo buchstabieren musst oder so im Ausland, fang gar nicht erst an mit Suncastle oder sonst irgendwas, sondern das geht dann völlig in die Hose irgendwie. Aber
das habe ich bis jetzt aber immer gemacht und es hat funktioniert, erstaunlicherweise.
Ernsthaft? Okay. Ja, vielleicht ist dein Englisch einfach besser als meins, das kann natürlich auch sein. Ja. Die Krönung war am Ende übrigens, um die Story auch noch gleich rauszuhauen, die haben dann tatsächlich auch noch meinen Koffer, haben die auch noch rausgezogen dann, also der sollte ja eigentlich direkt weitergehen in den Flieger nach Stuttgart, die haben sie dann aber angefordert, diese Polizisten, wo ich da in diesem Kämmerchen saß, und haben den dann öffnen lassen, weil die ja wissen wollten, was ich da drinnen habe. Jetzt habe ich mir zwei Kisten Wein aus Ungarn mitgeholt, was auch völlig bescheuert ist, im Flieger zwei Kisten Wein, und ich hatte aber Angst, dass die kaputt gehen, und habe die in geklaute Bademäntel aus dem Hotel eingewickelt. und diese Situation. Und dann fragen die noch, ja, ob ich wirklich in dem Hotel war und was denn passieren würde, wenn die im Hotel anrufen würden, ob ich da wirklich Gast war. So, das ist, glaube ich, so eine rhetorische Ermittlerfrage. Aber ich habe denen dann erstmal versucht zu erklären, dass ich wahrscheinlich erstmal eine Rechnung über 4 geklaute Bademäntel kriege. Aber naja, wie auch immer. Wir sitzen jetzt hier, es passt alles. Und du bist unser erster Gast, der an einem Vormittag oder Mittag tatsächlich im Gespräch ist und nicht abends. Ja? Das ist also Premiere an der Stelle. Das heißt, ich frage dich jetzt lieber mal nicht, was du heute Alkoholisches zu dir genommen hast, was ich ja sonst immer tue.
Noch nichts, weil ich bin sitze ganz brav im Büro der Besitzervereinigung. Und
Das ist dein zweiter Job. Neben dem Züchterdasein von Gestüt Etzian bist du, offiziell heißt es, Leiter der Geschäftsstelle der Besitzervereinigung. Also du bist der Nachfolger von Daniel Krüger, so kann man das sagen, oder?
Genau, ich bin seit 1. April der Nachfolger von Daniel Krüger.
Was macht man denn da so in der Besitzervereinigung? Also sitzt du da vorm Telefon und wartest, bis mein Besitzer anruft und sich irgendwie über irgendjemand auskotzt? Oder ist das, oder was ist da so tagtäglich zu tun?
Ja, das kommt auch vor. Also wir kümmern uns um die Belange von allen Züchtern und Besitzern. Wenn die Probleme haben, können sie sich gerne bei uns melden. Aber wir haben ja auch verschiedene Events, die wir vorbereiten, die wir planen müssen, wie die Championatsehrung, den Expertentag. Und da gibt es schon genug zu tun hier bei uns.
Also langweilig wird dir nicht, sagen wir es mal so.
Nein.
Ich muss ja sagen, nach diesen ganzen Negativschlagzeilen, die es ja immer wieder im deutschen Rennsport gibt und die man ja auch nicht wegdiskutieren kann und nach der negativen Stimmung, die dann auch immer wieder herrscht, eine Sache, die mich unheimlich fasziniert hat und mir unheimlich viel Mut gemacht hat, auch für die Zukunft, ist so ein bisschen, dass es an diesen leitenden Positionen, ja, von so wichtigen Institutionen wie jetzt der Besitzervereinigung oder eben auch des Dachverbandes, so ein paar personelle Entwicklungen gab, die zum einen ich schon positiv finde und zum anderen aber auch gut angenommen werden. Ja, also es war ja so, die Besitzervereinigung früher ganz oben Daniel Krüger, den haben ja alle immer gemocht irgendwie. Dann bist du gekommen, ja, den die Leute genauso mögen, der sogar noch mal einen Tick jünger ist. Und dann geht dieser gemochte Daniel Krüger auch noch an die Spitze von Deutscher Galopp. Und alle finden es toll. Das finde ich eine coole Entwicklung irgendwie.
Ja, ich finde es auch gut. Ich finde es auch ein gutes Signal nach außen. Und wie du sagst, Daniel, denke ich, ist sehr geeignet für den Geschäftsführer vom Dachverband. Und es gibt viel zu tun, auch für Daniel. Und er arbeitet jeden Tag hart daran. Und wie du weißt, mit der Pandemie, das war natürlich auch für den Rennsport eine schwierige Zeit. Wir müssen uns auch nochmal bei allen Besitzern und Züchtern bedanken, dass sie da am Ball bleiben, gerade mit den niedrigen Rennpreisen, die wir im Moment haben. Wir tun alles dafür, dass wir schnellstmöglich auf das Vor-Corona-Niveau kommen. Und ja, wie gesagt, ich kann nur dankbar sein, dass so viele Besitzer und Züchter da weiter mit am Ball bleiben.
Es ist ja auch eine kostenintensive Angelegenheit und vom Erfolg ist man ja nicht immer verwöhnt, so muss man es ja auch sagen. Also insofern auch von unserer Seite großes Lob an alle, die da so durchhalten und das mitmachen. Aber es ist halt auch einfach ein schönes Hobby, muss man ja auch dazu sagen. Und ist es nicht so, dass die Besitzervereinigung manchmal so ein bisschen auf Konfrontationskurs mit dem Dachverband, mit Deutscher Galopp gehen muss irgendwie? Also müsst ihr euch dann nicht manchmal irgendwie so berufsmäßig ab und zu mal ein bisschen zanken? Wenn ein Besitzer bei euch anruft und sagt, wir fühlen uns vom Dachverband ungerecht behandelt, dann musst du dich doch jetzt eigentlich mit deinem Vorgänger streiten, oder?
Ja, das passiert auch. Also das kommt auch vor. Aber danach ist dann auch wieder alles in Ordnung. Wir werden uns dann immer irgendwie einig und danach können wir uns auch noch in die Augen schauen.
Okay, also bislang gab's in der Rennbahnstraße noch nicht irgendwelche Handgreiflichkeiten oder sonst irgendwas. Ich glaube, da würde Daniel Krüger wahrscheinlich sogar gewinnen, ne? Das ist
ja, ich glaube auch, ja.
Ja, eben. Ja, das war jetzt aber gar nicht negativ Daniel gegenüber gemeint, sondern
Daniel ist ein ganz lieber Mensch.
Also. Ja, eben, natürlich, eben. Das steht völlig außer Frage. Er ist Fan des falschen Fußballvereins, aber er ist ein lieber Mensch. Das
ich wahrscheinlich auch, aus deiner Sicht.
Ja. Oh, wieso, was magst du denn?
Ja, Eintracht Frankfurt natürlich.
Ich sag mal so, ich finde dieses Stadion wirklich beeindruckend. Das hat mich echt beeindruckt, die Commerzbank Arena. Und ich finde, diese Fankultur ist schon krass. Also weil sind Fans. Und als ich bin ja bekennender VfB Stuttgart-Fan und auch ein bisschen so hinter den Kulissen, moderiere da ja auch ein bisschen im Stadion und so, muss sagen, selbst im VfB-Trikot bei einem Spiel gegen Eintracht Frankfurt wirst du nicht so oft so blöd angemacht wie in manchen anderen Stadien. Die waren irgendwie alle nett. Also fand ich jetzt.
Das ist doch schön. Ich wollte eigentlich nur darauf anspielen, auf die Saison, wo Stuttgart leider rausgeflogen ist, weil die Eintracht gegen Bayern den Pokal gewonnen hat.
Da kann ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nicht, wovon du sprichst.
Das ist mir klar, dass du dich da nicht dran erinnern kannst.
Ja, und wir hatten in der Vergangenheit schon mehrere schlechte Saisons. Also von dem her, da müsste ich auch Union Berlin hassen und was weiß ich wen noch alles. Aber whatever. Jetzt kriege ich bestimmt schon wieder negatives Feedback, weil es heißt, guck mal hier, Pferderennen-Podcast, und dann reden die am Ende schon wieder über Fußball. Ja, aber ich finde so diese, es ist nicht richtig, nur den Fußball zu glorifizieren, aber jetzt so zu tun, als wenn wir die einzige gescheite Sportart wären, was zurzeit ja auch ab und zu gemacht wird, das finde ich auch ein bisschen verkehrt und ein bisschen falsch. Man muss ja schon so ein bisschen einfach anerkennen, wie es diese Sportart Fußball bei uns geschafft hat, tatsächlich überall präsent zu sein. Weißt du, was ich meine? Da können wir uns viel von abschauen, ist einfach so.
Ja, auf jeden Fall, da können wir auch noch viel von lernen und tun wir ja teilweise auch. Ich weiß nicht, ob du es weißt, es gab ein Gespräch mit Herrn Seifert von der DFL, glaube ich, der auch da ein paar Ratschläge gegeben hat, und wir probieren uns auch da ein paar Tipps zu holen, wie wir den Pferdesport weiter nach vorne bringen können.
Also mit der DFL sind wir ganz gut, durch Seifert, der ja auch, war der nicht im Aufsichtsrat, glaube ich, auch von Baden Racing damals oder irgendwas, glaube ich,
Ich glaube, ja.
Aber DFB ist halt gerade für dich als Frankfurter schon so ein schwieriges Thema, ne? Weil die Frankfurter Rennbahn,
Ja, wir hatten ja eine schwierige Geschichte mit dem DFB, haben uns gegen den DFB gestemmt, um unsere geliebte Rennbahn in Frankfurt zu halten, aber am Ende haben wir leider den Kürzeren gezogen, weil der DFB halt auch ein Verband ist mit sehr viel Einfluss, Macht und Geld. Und ja, schade. Schade um die Frankfurter Rennbahn.
Definitiv. Da war deine Mom, glaube ich, auch Präsidentin eine Zeit lang, ne?
Genau, ja.
Ja, das heißt also, mehr verwurzelt als mit der Frankfurter Rennbahn kann man eigentlich gar nicht sein. Und das ist ja das Lustige irgendwie, so diese ganzen jungen Leute aus dem Rennsport, die heute irgendwo ihre Positionchen haben, die haben in Frankfurt teilweise auf dem Kinderspielplatz miteinander gespielt. Ja, das ist...
Bestimmt, ja.
Kann ich mich noch gut dran erinnern, wo es dann irgendwie Fanta in so einem Zelt hinter dem ehemaligen oder dem neuen Führing gab, und da konnte man sich so Buttons machen und so, und da war dann irgendwie so ein kleiner Marc Dasbach gesessen und so ein kleiner Holger Faust, und der ist, glaube ich, auch mit eurer Familie noch enger verbandelt, wenn ich das da irgendwie richtig mitbekommen habe.
Ja, der Holger ist das Patenkind von meiner Mutter.
Oh, okay, das ist gut. Ja. Das heißt, im Endeffekt gibt's dann auch immer gab's zur Kommunion und zur Konfirmation und was gab's da immer, tolle Geschenke von Etzian nach Karlshof.
Die gab es, ja.
Ja, war das so wie bei den Scheich Mohammeds? Hat man sich dann da auch irgendwie Fohlen und Pferde geschenkt oder war das auf humanerer Basis?
Es war etwas humaner.
Okay, alles verstanden. Lass uns mal noch ein bisschen über Etzian sprechen. Ich finde Etzian ein cooles Gestüt, weil es jetzt trotz allem nicht eins von diesen Gestüten ist, die man so als allererstes aufzählt, wenn es um die ganz großen Gestüte geht. Weißt du, da fallen immer so erstmal so die Namen wie Schlenderhahn und Röttgen und so und Fairhof, ja. Aber im Endeffekt so erfolgstechnisch und auch von der Größe, und ich meine, ihr habt 3 Deckhengste und ich weiß nicht, Platz für wie viel Mutterstuten und Pferde und so habt ihr bei euch?
Die Gesamtzahl kann ich dir gar nicht aus dem Kopf raus sagen, von den Mutterstuten. Insgesamt haben wir aktuell, ich glaube, 30 eigene Mutterstuten und 40 Pensionäre, die bei uns stehen, mit jeweils 10 Produkten, sprich den Jährlingen und Fohlen. Und wir sind schon relativ voll im Moment.
Ja, also über 100 Pferde, kann man sagen.
Ja, Herr Kredl, unser Geschützmesser, schimpft immer, wenn noch die eine oder andere dazu kommt, weil wir echt im Moment sehr voll sind.
Es gibt ja auch nicht ganz so viele Gestüte, die dieses Pensionsgeschäft tatsächlich betreiben. Viele sagen ja, boah, lohnt sich nicht oder ist zu viel Aufwand und man hat mit zu vielen verschiedenen Leuten zu tun und so. Aber ihr macht das sehr gerne und ihr macht das auch sehr erfolgreich.
Ja, wir machen das gerne. Unsere Kunden freuen sich auch, mit uns in Etzian ihre Pferde begutachten zu können auf den Koppeln. Und wir sind ja, wie du weißt, ein Verkaufsgestüt. Auch, also sprich, unsere eigenen Pferde werden ja zum größten Teil verkauft. Wenn wir mal Pferde behalten, ist wie Palmas, sind das Stuten, wo wir die Linien verjüngen wollen oder halt breiter aufstellen wollen bei uns im Gestüt. Und der Rest geht eigentlich immer komplett auf die Auktion.
Das heißt, im Endeffekt wäre nicht dieser Zuchtplan gewesen, dass man gesagt hat, okay, wir brauchen immer ein bisschen neue Mutterstuten und die passt jetzt von der Blutlinie ganz gut rein, da haben wir eh nicht so viel anderes, was da ähnlich ist. Zumal, ich glaube, ihre Mutter ist ja jetzt auch in Rente gegangen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ne? Von Palmas.
Genau, Palmas war ihr letztes Fohlen, das hat sie mit 22 bekommen. Es war auch ganz lustig, weil wir haben nochmal überlegt, ob wir sie nochmal decken lassen.
Ja.
Dann hat dann Ralf Kredl sich dafür ausgesprochen, wir probieren es nochmal bei Lord of England, der steht bei uns, und wenn sie tragend wird, dann ist gut, und wenn nicht, dann schicken wir sie in die Rente. Und sie wurde tragend und hat uns Palmas geschenkt. Also da können wir sehr, sehr froh sein.
Ja, das ist aber auch krass, ne? Weil das widerspricht ja schon wieder so einer Theorie, die ich irgendwie auch mal gehört habe, wo es immer hieß, ah nee, von alten Mutterstuten, die Produkte, die sind meistens nicht so gut. Habe ich mal gehört.
Ja, habe ich auch gehört, wurde ich letzten Sonntag eines davon belehrt. Ja,
gut, wenn man den Preis der Diana, das deutsche Stutenderby gewinnt, 500.000 Dotierung, 300.000 allein für den Sieger plus Züchterprämie und was weiß ich was. Das hat sich schon gelohnt auf jeden Fall. Also man merkt, dass man kann auch mit älteren Stuten erfolgreich züchten. Aber jetzt nochmal zurück, hättet ihr diesen Plan nicht gehabt, wäre Palmas also auch einfach auf die Auktion gegangen und ja, was hätte man genau, da so, was hätte man da so bekommen? Was schätzt du für Palmas? Für wie viel wäre die weggegangen?
Boah, das kann ich jetzt, weiß ich, schwer zu sagen, wie die Marktsituation war. Ich sage mir irgendwas zwischen 30.000 und 50.000 Euro vielleicht. Würde ich mal schätzen.
Hätte ich jetzt auch gesagt, sowas irgendwie. 40.000 ja. Hätte ich jetzt geschätzt, irgendwie rum.
Also ich kann es dir bei Theodora sagen, weil Theodora war auf der Auktion. Und die wollte aber damals für, ich glaube, 32.000 Euro keiner kaufen.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt müssen wir sie behalten, und wurden mit einem Diana-Sieg belohnt.
Aber jetzt steht ja schon die nächste Jährlingsauktion kurz bevor. Ziemlich genau einen Monat ist es noch, bis die ansteht. Da seid ihr mit wie vielen Pferden vertreten? Hast du das gerade im Kopf?
Ich glaube, eigene direkt von Etzian 16, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und halt dann noch die von unseren Kunden angeboten werden.
Das ist immer das, wenn dann da steht, gestützt Etzian Agent. Das ist dann immer...
Genau, genau. Das sind dann die Jährlinge unserer Kunden, die auch bei uns in Etzian aufgewachsen sind, aber die wir halt im Namen der Kunden dann quasi verkaufen.
Das ist ja auch ein ganz schönes Stückchen an Vorarbeit, was da zu leisten ist, dass man die Jährlinge da irgendwie vorbereitet, dass die gut ausschauen, dass die irgendwie sich gut präsentieren, dass die gut entwickelt sind und vor allem dann bei der Auktion selbst halt auch, ne? Wie viel Arbeit steckt da drin so insgesamt? Kannst du das mal so ein bisschen erklären?
Ja, wir fangen ungefähr so 3 Monate an, vor der Auktion an, mit den Jährlingen zu arbeiten, sie viel zu führen in der Führanlage, auf dem Laufband, die Muskulatur ein wenig aufzubauen und ja auch an der Hand mit ihnen zu arbeiten, dass sie sich gut präsentieren auf der Auktion. Und ja, das sind dann sehr intensive 3 Monate bis zur Auktion.
Gibt es da irgendeinen Jährling, wo du sagst, den sollte man sich genauer anschauen, wo du sagst, das ist so dein Liebling irgendwie? Also klar, die soll man sich alle genauer anschauen, aber vielleicht hast du, wir haben ja sonst immer hier Wetttipps bei uns, aber jetzt kannst du ja mal so einen Kauftipp mal aussprechen.
Ja gut, für uns ist natürlich das Highlight, die rechte Schwester zu missen, oder also eine fieses Starstute aus der Monami. Das ist natürlich unser Highlight, worauf wir auch ein bisschen so in den Fokus legen, was wird passieren auf der Auktion. Aber wir haben sonst auch noch schöne Pferde im Angebot.
Aber
und jeder ist natürlich eingeladen, sich die anzuschauen.
Aber das könnte ja eigentlich dann vom Prinzip her so ein neuer Rekordpreis werden, oder? Da könnte man doch mit sowas, kann man da sogar mal 1 Million knacken? Ich meine, bisher waren wir, glaube ich, immer so zwischen 700.000 und 800.000 Euro, ne? Aber ich meine, mit der Abstammung, internationales Interesse ja. Werdet ihr auch haben, ja, durch Miss Yoda in England trainiert?
Ja, muss man schauen, wie der Markt ist. Und ja, die Schwester hat 280.000 Euro gekostet damals, Miss Yoda. Und
hatte ja, da aber noch keine Diana-Siegerin als Schwester?
Das nicht, natürlich nicht, aber ja, muss man abwarten. Also schwer zu sagen, in welche Richtung es geht.
Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. 3 Deckhengste habt ihr, Lord of England, der absolut Werbung für sich macht, besonders in diesem Jahr. Zum einen, weil sein Sohn Isfahan, wie nennt man es dann? Sire of Sires ist er dann, glaube ich, oder?
Sire of Sire, genau.
Ja, also Deckhengst, Vater eines Vaters, also so rum. Und sein Sohn Isfahan, der hat halt mit Isfahan den Derby-Sieger gestellt, dann den Diana Zweiten oder die Diana Zweite mit Isfahani und Lord of England selbst, die Diana-Siegerin mit Palmas. Also das geht jetzt schon richtig ab. Kriegt man das schon irgendwie zu spüren? Also gibt es da jetzt schon direkt nach der Diana Leute, die gesagt haben, boah, meine Studie geht nächstes Jahr zu euch, oder werden so Zuchtentscheidungen immer tatsächlich erst kurz vor Jahresende oder am Jahresanfang getroffen?
Ja, für die Zuchtentscheidung ist zu früh, was ich viel auch bei Social Media gelesen habe, dass sich Leute freuen, dass sie eine Stute tragen von Lord of England haben, das habe ich ein paar Mal gelesen, aber die Zuchtentscheidungen, die kommen Ende des Jahres.
Wie sieht das mit der Decktaxe aus? Wird sich da nochmal irgendwas verändern? Oder,
Das müssen wir noch im Team im Gestüt besprechen, die wird aber wahrscheinlich ein wenig hochgehen, aber human.
momentan noch 6.500, wie ich es gerade bei euch auf der Seite sehe. Dann ja. Amaron, das ist ja auch gut. BBRG Auktionsrennen jetzt den Sieger gestellt mit Quality Time war es, glaube ich.
Ja, macht sich besser. Ein bisschen Blacktide-Pferde fehlen ihm noch, aber da sind noch ein paar in der Pipeline und ja, er muss jetzt ein bisschen auf Blacktide-Ebene performen. Das ist schon so, das muss man schon sagen.
Hals und Bein dafür. Und dann habt ihr natürlich noch den Arion. Finde ich, ist so ein Deckhengst, der stets einen phänomenalen Job macht, aber irgendwie trotzdem immer so ein bisschen unterm Radar läuft. Also ich finde ihn immer so ein bisschen unterbewertet. Weißt du, was ich meine? Es war immer so, man hat dann immer irgendwie so ganz viel über Soldier Hollow gesprochen. Ja, der große Soldier Hollow. Und dann gab es halt noch Arion. Obwohl beide ja sich dann irgendwie so abgewechselt haben so ein bisschen und dann irgendwann kam dieser Adlerflug-Hype. Ich meine, jetzt, wo er leider gestorben ist, am Herzinfarkt sowieso. Aber Arion, ich weiß nicht, ob das nur so meine Einschätzung ist, aber das ist immer so ein Deckhengst, wo ich immer so das Gefühl habe, ach, eigentlich macht der viel, viel bessere Produkte, als man drüber spricht irgendwie.
Ja, das stimmt. Das war ja auch in der Vergangenheit so. Das war bei Arion immer so, dass ihn begleitet hat, ne? Dass er immer ein bisschen im Schatten stand, aber wirklich exzellente und harte Pferde gemacht hat. Und er ist nicht umsonst öfter Champion Deckhengst geworden.
Woran liegt das? Vielleicht, weil er halt einfach selber kein Gruppe-1-Sieger oder so war, weißt du? Dass so Pferde sind einem vielleicht mehr im Gedächtnis. Der Derby-Sieger oder der Gruppe-1-Sieger oder so, Arion. Weil es halt die Rennen in seiner Distanz auch bei uns, glaube ich, so nicht gibt, ne?
Genau, das ist halt immer das Problem, ne? Wenn du so einen Meiler hast oder was, ist ja jetzt auch ein bisschen bei Amaron, ne? Und unsere Zucht ist halt, und die Rennen sind auch für Steher ausgelegt. Und dann ist es immer schwierig für solche Hengste, ja, da in die höchste Klasse. Und es hat ja auch relativ lange gedauert, bis er den ersten Gruppe-1-Sieger hatte bei Arion. Aber er macht einfach gute und wirklich harte Pferde, die halt auch lange laufen können.
Ja, das war Alson, glaube ich, dann, ne? Der
genau, ja. Ja.
Gut, aber ich meine, der hat halt immerhin auch zweijährig schon gezeigt. Also von dem her, Frühreife gibt's da auch auf jeden Fall. So, haben wir schön Werbung gemacht, oder? Für die Etzianer Deckhengste. Hat dir das gefallen?
Ja. Hat mir gefallen. Ja.
Rechnung kommt, gar kein Problem. Jetzt haben wir so viel über das Gestüt schon gesprochen, über deinen Job bei der Besitzervereinigung. Jetzt müssen wir natürlich auch mal so langsam auf unsere Standardkategorien zu sprechen kommen. Und jetzt ist es immer dasselbe. Wenn ich diese Kategorie abfeuere und das kurz nach so einem großen Erfolg, dann gibt's eigentlich kaum eine andere Antwort. Aber wir versuchen es mal.
Der schönste Moment.
Ja, gut, also wie viele Tage jetzt vergangen? 4 Tage. Okay, ich bin mal gespannt, ob jetzt was anderes als die Diana 2021 kommt. Was war denn dein schönster Moment im Rennsport bisher, Marc?
Die Diana 2021. Was soll ich dir sagen? Es ist ganz frisch und ja, da freut man sich halt total drüber und das war schon mit einer der schönsten Momente, die ich persönlich im Rennsport hatte.
Also ab wann hast du gewusst, okay, das Ding haben wir jetzt? Ich meine, das war ja wirklich überlegen und hat sich dann abgesetzt und alles, aber realisiert man das dann in dem Moment schon, wo sie wegzieht oder tatsächlich erst, wo es safe ist, wo sie im Ziel ist oder wie?
Ja, also wenn ich Rennen gucke, so war es auch in der Diana, dann bin ich total fokussiert auf unser Pferd und hab dann das im Schlussbogen gesehen, das war so im Augenwinkel, habe ich gesehen, dass Antrash Isfahani schon geschoben hat und habe mir gedacht, einer der schärfsten Konkurrentinnen wird schon geschoben.
Da habe ich gedacht, der ist ganz weg. Da habe ich gedacht, der ist jetzt, das war's.
Das habe ich in dem Moment auch gedacht. Und dann ging es in die Gerade, dann hat Eddie das halt super gemacht, wie er da zwischen den beiden durch ist. Und Mitte der Gerade habe ich so nach hinten ins Feld geschaut und mir gedacht, da kommt keiner mehr. Und dann hoffst du nur noch, dass nichts passiert, Eddie oben bleibt und dann war nur noch pure Freude im Ziel.
Wo hast du es denn angeschaut, das Rennen? Weil auf dieser Terrasse vom Teehaus, wo sonst viele andere Besitzer waren, wo Dr. Oschmann auch war, wo Röttgen auch war, wo Auenquelle war, wo eigentlich alle sich da irgendwie getummelt haben, Görsdorf und so, da warst du ja nicht.
Nee, wir standen direkt vor der Haupttribüne, weil wir waren ja mit der ganzen Familie da und Frau und Schwiegereltern und alle waren dabei und wir hatten ja nur 2 Tickets für das Teehaus, deswegen waren wir da immer nur mal sporadisch drin und haben das Rennen dann mit der ganzen Familie direkt vor der Tribüne geschaut.
Ja, das war das wegen dieser Pandemiesituation, die uns alle begleitet. War es diesmal auf 2 Leute pro Starter reguliert und insofern oder reglementiert. Heißt das so? Ich weiß es gar nicht. Naja, auf jeden Fall, es durften nicht mehr als 2 rein. Gut, haben wir das. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt.
Der peinlichste Moment.
Da gibt es wirklich eine Geschichte zu erzählen. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war. Das war auch schon sehr lange her, irgendwie so 2006, 2007. Da hatten wir eine Starterin, ich glaube, aber nagel mich nicht drauf fest, war Dominante in Paris am Radtag. Und ich hatte an dem Tag keine Krawatte an und durfte nicht in den Führing, weil ich keine Krawatte an hatte. Das war damals noch etwas strenger. Ich weiß nicht, ob es heutzutage noch so ist. Also ich habe jetzt immer eine Krawatte an, weil ich habe dazugelernt. Aber damals hatte ich keine und dann musste ich noch in den Souvenirshop in Paris auf der Rennbahn gehen und mir eine Krawatte besorgen, damit ich dann auch in den Führing durfte.
In aller Regel gibt es ja in diesen Souvenirshops auf den Rennbahnen immer die allerhübschesten Krawatten mit so riesengroßen Renndressen drauf oder irgend sowas, ne?
Ja, so eine war, das war nicht die schönste, die habe ich danach auch nie wieder angehabt, aber sie hat in dem Moment ihren Zweck erfüllt und ich konnte in den Führing.
Habt ihr wenigstens das Rennen gewonnen oder wie ging es aus?
Nee. Ich bin definitiv nicht schlecht gelaufen, aber gewonnen haben wir es nicht.
Das lag wahrscheinlich an der Krawatte, das ist ja so. Es gibt ja diese Glückskrawatten immer. Das hört man ja ganz oft irgendwie von Leuten, die immer dieselbe dann anhaben, wenn es mal gut lief oder irgendwas. Das finde ich sowieso krass bei uns im Rennsport, oder? Da haben wir gestandene Geschäftsmänner, da haben wir Milliardäre, da haben wir CEOs von DAX-Unternehmen und was weiß ich was. Aber dann fangen die alle an mit ihren kleinen Aberglaube-Geschichten. Ja, ich gucke immer, dass ich niemals über eine orangene Ampel fahre oder ich habe immer meine selbe Krawatte an. Dr. Oschmann hatte einen rosa und einen hellgrünen Socken an, wegen Darius Racing.
Das habe ich gesehen, ja.
Also das ist doch geil, oder?
Ja, das war auch lustig, weil meine Mutter kurz vor der Diana angerufen hat und gesagt, ist dir eigentlich aufgefallen, dass die Fiodora auch die Startnummer 10 hatte?
Also das heißt, auf sowas schaut ihr auch irgendwie.
Ja, das kommt dann schon vorher.
Ja, wir hatten in Baden-Baden hatten wir so eine Kioskverkäuferin und da hat mein Vater damals immer morgens die Sportwelt gekauft und der hat die dann manchmal umsonst bekommen, wenn er dafür verraten hat, welche von unseren Pferden denn gute Chancen haben und das hat die glaube ich mit allen irgendwie gemacht und wir hatten einmal eine Siegerin in Baden-Baden in so einem Fechantrie-Rennen, also da, wo es ja auch immer echt viel Geld in der Dreierwette und alles gab, damals gab es Viererwette, glaube ich, noch nicht. Und mein Vater hat gesagt, die soll sie auf jeden Fall wetten. Ich stand auf 350 oder irgendwas, also Riesenaußenseiterin. Die hat sie nicht gewettet, weil die Startnummer 13 hatte. Und die hat
gewonnen.
Ja, hat gewonnen. Und die hat ja sonst immer einen Fuffi, also 50 Mark oder irgendwas, hat die denen immer mitgegeben. So. Also das hätte sich
gelohnt.
Hätte sich gelohnt in dem Fall, aber ja, gut. So ist das. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder rufen wir Philipp Minerik an oder wir machen die Charity-Wette. Du darfst entscheiden, wo wir gerade beim Thema Zocken sind. Ja. Was machen wir?
Philipp an, bitte.
Genau. Ich hätte es auch umschreiben können. Hätte sagen können, entweder jetzt einen seriösen Tipp mit deinem Charity-Tipp oder was Unseriöses mit Philipps Tipps. Aber machen wir es mal so.
Philipps Mumm der Woche.
Philipp Minerik.
Grüß dich, Philipp Minerik. Hallo, mein Name ist Alexander Franke von der Rennsportshow Vollhorst und Marc Sonnenburg vom Gestüt Etzian ist auch in der Leitung.
Da würde ich gerne erst mal gratulieren. Gratuliere zu dem großartigen Sieg in der Prix de Dian. Deutsche Prix de Dian.
Hallo Philipp und vielen, vielen Dank für deine Gratulation.
Das hat mich echt beeindruckt.
Ja, uns auch. Uns auch.
Oh, Philipp, ich glaube im Hintergrund, wer von euch beiden wird gerade gerufen? Welcher Papa wird gerufen?
Papa hat Babysitting und ja, so ist das.
Okay, also Philipp, bei dir gibt es im Hintergrund. Ja, okay. Naja, gut. Hab da gerade mal versucht zu. Oh, Philipps Tochter ist aktiv.
Ich habe dir versprochen, wir gehen im Zirkus. Aber es ist 16 Uhr jetzt, ich muss keine Arbeit.
Ach, in Zirkus? Marc, vielleicht kannst du ihm mehr Erziehungstipps geben. Bei euch ist ja relativ ruhig gerade, oder?
Ich glaube, wenn kann der Philipp mir da Erziehungstipps geben, erst da weiter als ich.
Nee, ich bin gerade gescheitert.
Das schon.
Ja, ihr seid lang. ihr seid dabei.
Ja, aber merkst du, wie sie im Hintergrund gerade richtig sich aufregt, dass sie so lange auf den Zirkus warten muss? Das ist schon cool, oder?
Ja. Boah, jetzt habe ich mich gleich in den Griff bekommen. Aber das kostet mich fett an Schokoladeneis, definitiv. Also Karten im Zirkus und Schokoladeneis. Entschuldigung.
Das glaube ich auch. Hast du überhaupt noch Geld für Schokoladeneis, wenn deine Wetten so schlecht laufen, Philipp? Das ist ja die andere Frage.
Mal, ja in Habsburg angesagt, also alles gut.
Ja, stimmt. Es hat ja einmal sogar ganz kurz funktioniert, ne? Das ist ja.
Ich bin gespannt auf den Weg der Besserung, möchte ich hoffen.
Ich merke schon. Also, dann fangen wir jetzt mal an mit deinem Mumm der Woche. Samstag Miesau, am Sonntag Berlin-Hoppegarten und außerdem noch Krefeld. Ich moderiere Miesau und Krefeld. Wahrscheinlich hast du jetzt einen Tipp für Hoppegarten, richtig?
Natürlich, hast du gut erkannt.
So, genau. Und du gibst dich nicht hier mit den kleinen Veranstaltungen an bei dir. Geht nichts unter Gruppe 1 Renntag. Okay, also.
Deswegen bin ich in meinem gescheitert. Das passt.
So, welches Rennen haben wir denn da?
Aus bei 3... 1400 gerade Bahn in Berlin, in Hoppegarten am Sonntag.
Mhm.
Der Sieger hat letzte Mal mit einer Marke von 67,5 Kilo gewonnen und steht zurzeit bei einer 61er Kilo Marke. Wird von derselben Sieger Herr Starke geritten und heißt Bischapur von Herr Sprengel aus Hannover.
Das heißt, das ist das zweite Rennen, das ist der Sparkassen Sprint Cup oder fünfter Lauf der Sparkassen Sprintserie, 1400 Meter und Bishapur ist die Nummer 3 aus dem Sprengelstall, starke 61 Kilo. Ist natürlich ein bisschen Gewicht zu reiten, ne? Da hätte man natürlich auch vielleicht einen Erlaubnisreiter draufsetzen können nach dem letzten, aber bei 1400 Meter ist das nicht so gravierend, oder?
Und das ist kein richtiger Erlaubnisreiter. Also der hat immer gewonnen mit Morsabaev oder läuft immer gut mit Starke. Herr Merck hat mir auch schon mal geritten, war unplatziert. Und ja, der ist nicht ganz einfach zu reiten, aber ich hoffe, das passt. 1400 Meter gerade Bahn.
Dann werden wir da all unser Geld draufsetzen, oder?
Ich erwarte eine Quote zwischen 60 und 80. Also der wird nicht Favorit sein.
Außer wenn wir halt eben unser ganzes Geld draufsetzen. Und darfst nicht vergessen, Marc Sonnenburg hat jetzt 300.000 Euro mehr auf dem Konto, ne?
Dann schnell Festkurs.
Okay. Die werden aber nicht am Sonntag für Wetten eingesetzt.
Gut. Ich habe schon verstanden. Also, Philipp, wo wir gerade wieder beim Thema Zirkus sind, im selben Rennen läuft auch Zirkuskind übrigens, ne? Das würde sich ja jetzt anbieten, aus Sympathie da auch noch einen Fünfer draufzuschmeißen, oder?
Nee, dann lass mal so laufen. Ich habe nie Glück gehabt mit den Fuhrmann-Tieren. Ich bewundere Franz Fuhrmann, weil er ist ein gewaltiger Unterstützer von diesem Sport mit seinen Starter. Aber ich habe nie viel für den geritten und ich würde dem auch nie viel ansagen oder wetten. Das passt irgendwie nicht zusammen.
Ja, aber auf kurzen Strecken fuhr man immer irgendwie eine Macht. Und Zirkuskind ist ja dieses Pferd, was so unheimlich schnell antritt. Ne? Da finde ich 1400 Meter fast so ein bisschen zu schnell, zu lang sogar, weil Zirkuskind ja immer irgendwie aus der Box rausschießt wie so eine Rakete und dann muss man die halt irgendwie wieder einfangen. Aber du sagst, Bishapur schafft das.
Bishapur kommt von letzter Stelle. Dann lass Zirkuskind vorne die Musik machen. 1400 gerade Bahn ist sehr lang. Sehr, sehr lang. In Hoppegarten geht das durch die Senke. Das wird noch richtig lang. Ich komme aus dem Außenbox, habe direkt die beste Spur, den beste Jockey, alles passt.
Aber ich glaube, das ist doch so, ist die Außenbox nicht dann, das ist doch umgekehrt, glaube ich, dann bei der geraden Bahn in Hoppegarten, oder? Ist sie nicht dann ganz innen? Oder es war doch irgendwie, irgendwas war doch da mal.
Oh ja, doch, jetzt hast du mich erwischt.
Mm.
Das war falsch von mir, ja. Ich lebe noch in alten Zeiten, ich lebe noch vor dem Unfall.
Da war das auch schon so. Also, Philipp. Dann wünsche ich dir viel Spaß im Zirkus. Auf was freut sich Finja am meisten im Zirkus? Hast du schon irgendwas gesagt? Clowns oder Kamele oder was?
Boah, ich glaube, der Zirkus ist heutige Zeiten ohne Tiere, also Clowns.
Also, dann viel Spaß euch beim Clowns bejubeln und wir hören uns in 2 Wochen.
Männer,
Philipp, mach's gut.
Tschüss, halt zum Bein und viel Spaß. Ciao, ciao.
Danke.
Im Hintergrund schon wieder, Finja schon wieder. Papa, wann geht's in den Zirkus? Großartig.
Ja.
Ja. Du hast eine Tochter, glaube ich, ne?
Genau, die wird jetzt bald 2 Jahre. Also ich kenne das Problem, aber wie gesagt, jetzt bin ich im Büro gerade, da habe ich meine Ruhe in Köln. Aber zu Hause wäre das wahrscheinlich ähnlich gelaufen bei mir.
Aber redet die schon irgendwie so viel? Also wahrscheinlich noch nicht, oder? Ist noch ein bisschen zurückhaltend.
Nee, die brabbelt halt vor sich hin.
So wie Philipp.
Das hast du gesagt.
Ich darf das auch. Das ist. Okay. Jetzt bin ich gespannt.
Die Charity-Wette.
Weil du ja tatsächlich jetzt das schwere und harte Los hast, dass die Wetten, die die meisten Leute abgegeben haben, nämlich Derby und Diana, die Rennen sind rum. Ja? Das heißt, du musst jetzt gucken im Langzeitmarkt, was gibt's da noch für Rennen, die jetzt anstehen, wo man schon wetten kann. wir schenken dir von Pferdewetten.de 100 Euro dafür und die gehen dann für einen guten Zweck drauf, also zumindest das Geld, was du eventuell damit gewonnen hast. So, wohin geht's?
Erstmal will ich mich beschweren, dass du mich leider eine Woche zu spät eingeladen hast, weil sonst hätte ich natürlich eine Siegerin gewettet. Dann, im Preis der Diana. Ich hätte natürlich die 100 Euro auf Palmas gesetzt. Ja, jetzt habe ich mal geschaut, meine Wette geht in den Arc de Triomphe und da würde ich gerne Snowfall Sieg spielen.
Nicht Torquato Tasso oder in Swoop oder sonst irgendein Pferd mit deutschem Bezug oder Mare Australis, sondern Snowfall. Okay.
Ja.
Snowfall steht momentan auf 7-1, also 70-10 hätte man früher gesagt, und Platz 2,20 Euro für einen Einsatz. Was willst du machen? 50 Sieg, 50 Platz oder 100 Sieg?
100 Sieg.
Also volles Risiko.
Alles oder nichts.
Das heißt, im eventuellen Siegfall würden 700 Euro an welche karitative oder benefiziöse Einrichtung gehen?
Ich würde es gerne der Jockeyschule zugutekommen lassen, als
die
Snowfall gewinnt.
Jockeyschule würde, ich trage es hier gerade mal ein und gebe jetzt mal hier die Wette ab. Dup, 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 dup. Nicht, dass der Festkurs noch sinkt. Das ist doch super. Sind die nicht jetzt gerade 20 Jahre geworden? Habe ich doch bei Galopp Online gesehen, ne?
Genau, das habe ich heute auch gelesen, ja.
Sehr gut. Sportwelt, auch Medienpartner von Vollhorst. Das haben wir auch nochmal Galopp Online, die Online-Plattform galopponline.de von der Sportwelt gedroppt. Haben wir also auch diesen Contract erfüllt. Und sehr gut. Nee, das ist super. Die Jockeyschule, ich finde das cool irgendwie. Also, dass es diese Einrichtung gibt und dass man da wirklich auch so ein bisschen Thema Reitstil und so, dass man da ein bisschen drauf achtet. Und gerade dieses Diana-Wochenende, ich habe auch nochmal geschaut, also ganzen Pferde da sehr behutsam auch zum Sieg geführt worden. Es gab nur 2 Strafen insgesamt. Das habe ich im Galoppforum gelesen. Das hat einer, hat da darauf aufmerksam gemacht. Und die nur wegen verspätetem Erscheinen im Führing. Also nichts anderes irgendwie. Das ist ein guter Weg, finde ich. Das sieht gut aus.
Ja, finde ich auch. So soll es sein. Und die Jockeyschule ist ja hier bei uns in Köln im Haus von Deutscher Galopp im Keller. Und seit April bekomme ich das ja mit und Kai Schiermann macht da echt eine super Arbeit und das finde ich einfach unterstützenswert und deswegen habe ich mich dafür entschieden.
Das ist sehr gut. Wir drücken die Daumen für die Jockeyschule und dass das mit deinem Siegtipp hinhaut, aber da haben wir ja noch ein bisschen Zeit bis zum Arc. Auch da sind es nochmal 2 Monate. Marc, ich bedanke mich bei dir. Das hat sehr viel Spaß gemacht heute. Das war sehr kurzweilig. Ich freue mich, dass man gemerkt hat, dass Vollhorst auch ohne Alkohol funktioniert, ausnahmsweise. Also ich weiß ja immer noch nicht, was du heimlich nebenher trinkst. Aber ich gehe mal einfach davon aus. Wasser, ja, sehr gut. Und ansonsten ja, weiterhin viel Erfolg für alles, was ihr da so vorhabt mit den Deckhengsten, mit den Mutterstuten als Pensionsgestüt, natürlich für den Rennstall und jetzt als nächstes großes Ziel erstmal die BBAG Jahrlingsauktion hinter euch zu bringen, denn das ist, glaube ich, jetzt erstmal das nächste große Stückchen Arbeit, was da vor euch liegt oder
genau.
Wo ihr mit drin seid. Dankeschön, Marc. Dir alles Gute. Mach's
danke
gut.
Danke dir und wünsche ich dir auch. Danke.
Ja, das war also Vollhorst für diese Woche. Wieder mal einen Tag zu spät. Schauen wir mal, ob es in 2 Wochen vielleicht mal an den Mittwoch hinhaut, oder? Würde mich doch irgendwie freuen. Wenn nicht, nicht böse sein. Mittwoch oder Donnerstag ist es immer soweit. Ihr könnt uns weiterhin folgen bei Social Media, bei Instagram, bei Facebook, entweder pferdewetten.de oder auch Vollhorst direkt. Ansonsten kann man auch die alten Folgen natürlich nochmal anhören. Bei Spotify, bei Deezer, bei iTunes, bei Apple Music, bei Amazon Music, Podigee und wie sie alle heißen. Also kann man sich mal durchklicken. Wir hatten ja tolle Gäste schon. Frankie Dettery war schon unser Gast. Wir hatten Gregor Baum bei uns am Start, Henk Greve, Volker Linde und so weiter und so fort. Dann die Derby-Winners mit Holger Faust und Dr. Oschmann. Also sind ein paar lustige Folgen mit dabei. Einfach mal durchs Archiv klicken und ansonsten bis in 2 Wochen. Hals und Bein euch allen. Viel Spaß und bis bald. Tschüss.
Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke.
Gab's in der Rennbahnstraße noch nicht irgendwelche Handgreiflichkeiten oder sonst irgendwas?
Ja,
wobei ich glaube, da würde Daniel Krüger wahrscheinlich sogar gewinnen, ne? Das ist.
Ja, ich glaube auch, ja.
Ja, eben.